Ja, ich begrüße ganz herzlich in der Plattform Eva-Maria Glate und Herrn Peikert.
Uwe Peiker
von den Linken. Die Plattform stellt im Jahr vor der Bundestagswahl die verschiedenen Parteien vor. Einige waren schon hier und es ist garantiert keine Wertung. Es ist besonders schön, dass gerade heute die Partei Die Linke mit ihren beiden Vertretern da ist, weil gestern der Tag am 20.02. Der Tag, der Welttag der sozialen Gerechtigkeit war und gestern auch der Entwurf des Wahlprogramms der Partei Die Linke vorgestellt wurde. Und da ist es besonders schön, gerade heute euch zu Gast zu haben. Und jetzt bitte ich euch zuerst die Dame, sich vorzustellen und dann Sie, Herr Peiker.
Ja, und ich freue mich auch total, dass ich heute wieder im Radio Free FM zu Gast bin. Also ich bin Eva-Maria Glate-Braun, ich bin Sprecherin der Linken hier in Ulm und bin Bundestagskandidatin der Linken im Wahlkreis Ulm-Alb-Donau. Und ich finde, es ist ein ganz großes Verdienst von Radio Free, dass alle Parteien vor der Bundestagswahl eingeladen werden, denn wir wollen ja nicht, dass die Partei der Nichtwähler bei dieser Bundestagswahl wieder die stärkste Partei ist, sondern dass sich die Menschen wirklich eine Meinung bilden können und dann auch genau wissen, wo sie ihr Kreuz am besten machen können. Dankeschön.
Danke dir, dass ihr auch da seid. Noch kurz zwischendurch, am Mikrofon sind Gisela Glück-Groß und Paolo Percoco und an der Technik der Luis Schäfer. Und Herr Peiker, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, ein herzliches... Andi,
wir waren ja per Du, Uwe. Wie sieht es bei dir aus?
Ja. Also auch von mir ein herzliches Grüß Gott an die Hörer. Und ich bin der Uwe Peiker. Ich bin für die Linke seit 2009 im Ulmer Gemeinderat und versuche hier in Ulm vor Ort linke Kommunalpolitik zu machen. Danke.
Ja gut, alles klar. Dann Gilla, was wolltest du fragen? Sollen wir gleich losmachen, loslegen, ein bisschen Musik reintun?
Wir hatten uns das vorhin überlegt und ich denke, es ist sinnvoll, von der Bundespolitik herunterzukommen auf die Kommunalpolitik. Jetzt fangen wir einfach mal an mit diesen Bestrebungen, die jetzt durch den Entwurf des Wahlprogramms kundgetan wurden gestern. Wer möchte von euch dazu Stellung beziehen?
Also ich schlage vor, dass es die Eva macht als unsere Bundestagskandidatin. Sie wird ja im Herbst für uns in Ulm für die Linke für den Bundestag kandidieren. Und ich denke, du kannst da als unsere linke Kandidatin ganz bestimmt gut Auskunft geben, was die zentralen Punkte von unserem sehr guten Parteiprogramm, die Einmalung sei mal erlaubt, sind.
Ja, also natürlich ist das Programm zu komplex, um das in zwei, drei Sätzen wiederzugeben, aber wie wir alle wissen, steht die Linke als erstes für soziale Gerechtigkeit. Das bedeutet zum einen mehr Lohngerechtigkeit, zum anderen aber auch, dass niemand abgehängt wird, dass eine Teilhabe- und Daseinsvorsorge für alle Menschen geschaffen wird. Dann ist der Kampf gegen die drohende Altersarmut, der damit natürlich total zusammenhängt, weil wer vorher schon in prekären Lohnverhältnissen war, der kann natürlich, hat am Ende wenig Rente und das betrifft zum großen Teil leider auch die Frauen. Und wer schon in der Erwerbsbiografie zum Beispiel keine Arbeit mehr hatte, also von Hartz IV leben musste, für den muss natürlich eine Grundsicherung her, die wirklich das Leben absichert. Und da finde ich diese Mindestrente von 1050 Euro einen ganz wichtigen Schritt, der darin verankert ist. Und diese 1050 Euro haben wir ja auch auf dem letzten Parteitag in Göttingen verabschiedet. Ja, und dann ein weiterer wichtiger Punkt ist der Kampf gegen die Zweiklassenmedizin. Das heißt, dass am Ende auch wirklich alle Einkommen in eine Bürgerversicherung einzahlen, wobei auch die Krankenversicherung dabei ist und dass Menschen, die zum Beispiel kleine Selbstständige sind oder überhaupt Selbstständige sind, dass die nicht woanders einzahlen und dass dieses dann in private Versicherungen geht, sondern dass man eine Versicherung hat und dass aus diesem einen Topf eine Krankenversorgung aufgebaut werden kann, in der jeder, von der jeder profitieren kann. Und vor allen Dingen, weil ich ja gerade von den kleinen Selbstständigen gesprochen habe, da darf man nicht vergessen, dass einige von ihnen so wenig durch ihre Selbstständigkeit verdienen, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, sich Kranken zu versichern. Also das ist schon eine Entwicklung, die unbedingt gestoppt werden muss. Und natürlich gibt es auch Punkte wie zum Beispiel mehr Bürgerbeteiligung, die auch ein ganz wichtiger Punkt ist im Programm der Linken. Und dass Volksentscheide auf den Weg gebracht werden sollen, weil Sozialismus ohne Freiheit, das ist etwas, was ganz schwierig zu machen ist. Und es gibt sicherlich, man darf nicht vergessen, dass dieses Programm erstmal ein Entwurf ist, dass dieser Entwurf auf weiteren Regionalkonferenzen diskutiert werden wird und dass dann in Dresden auf dem Parteitag das endgültige Wahlprogramm der Linken bestätigt wird.
Also der Parteitag, der wird ja irgendwann Mitte des Jahres sein. Ich glaube, ich habe gehört, Mitte Juni wird es soweit sein.
Genau, ja, 14. 15. Juni in Dresden.
Und dann gibt es jetzt auch schon einen Aufruf im Internet, wo Menschen sich auch noch mitbeteiligen können.
Genau.
Da könntest du vielleicht auch mal die Internetadresse nennen.
Ja, das ist www.die-linke.de/linksaktiv2013/aktivierung. Da kann man sich eintragen, wer zum Beispiel beim Wahlkampf helfen möchte und wer zum Beispiel einfach mal schauen möchte, im Wahlkampf helfen, schauen, wie ist es denn bei der Linken und dann vielleicht sich überlegt, ob er uns auch als Mitglied unterstützt. Das wäre nämlich ganz toll. Wir brauchen ganz viele aktive Mitglieder, die sich auch mit ihren Ideen einbringen. Und wenn es jetzt um die Diskussion zum Wahlprogramm geht, da werden wir sicherlich noch einige Punkte finden, über die man noch reden könnte.
Glaubst du, dass in Ulm darüber auch Veranstaltungen angeboten werden in nächster Zeit?
Ja, natürlich werden wir Veranstaltungen machen und wir sind jetzt gerade in der Organisationsphase, um diese Veranstaltungen zu machen. Auf alle Fälle möchte ich jetzt schon auf den 13. April hinweisen. Das ist nämlich der Umverteilentag und da wird die Linke auf jeden Fall wieder mit vor Ort sein. Und über die konkreten Veranstaltungen, die wir dann machen, werden wir natürlich informieren. Eine ganz wichtige Veranstaltung wird am 15. März sein, am 15. März um 19 Uhr im Restaurant Herrenkeller. Da geht es um das Thema Sozialticket. Zu Gast werden sein einige linke Stadträte aus Baden-Württemberg, aus Karlsruhe, aus Mannheim, die zwei verschiedene Sozialticket-Modelle haben. Und dann der Christoph Ussasek, der ist im Regionalparlament Stuttgart und arbeitet seit Jahren bereits an diesem Thema. Hier in Ulm haben wir seit dem Sommer eine Unterschriftenaktion für ein Sozialticket. Dabei haben wir gemerkt, dass es wirklich ein Thema ist, was den Menschen unter den Nägeln brennt. Wir haben nämlich schon sehr viele Unterschriften zusammen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, nämlich, dass wir versuchen, ein Bündnis für ein Sozialticket auf den Weg zu bringen, weil die Erfahrung hat gelehrt, dass in den Städten, in denen es jetzt ein Sozialticket gibt, bereits ein breites Bündnis aus verschiedenen Initiativen, Gewerkschaften und parteiübergreifend gearbeitet hat, das dann gemeinsam einen Vorschlag erarbeitet hat, der dann zum Tragen gekommen ist.
So, willkommen zurück auf der Plattform bei Radio Free FM auf der 102,6. Wir haben heute zu Gast die Linke Ulm-Alb-Donau mit der Eva-Maria Glatte-Braun und dem Uwe Peiker. So, herzlich willkommen zurück. Ich gebe wieder an die Gisela, wir moderieren heute zusammen.
Ja, im Anschluss an dieses eben gespielte Lied vom Reinhard May, Nein, meine Söhne gebe ich nicht, würde ich gerne nochmal auf einen Punkt, der gestern auch in dieser Bekanntgabe des Entwurfs des Wahlprogramms der Linken angesprochen wurde, und zwar ein unbestechliches Nein gegen Krieg und Waffenexporte. Eva, kannst du dazu was sagen?
Ja, also dieses unbestechliche Nein ist eigentlich seit unserer Gründung eins unserer ganz wichtigen Markenzeichen. Und wir sind die einzige Partei, die dieses absolute Nein bisher auch gelebt hat. Und das bedeutet, dass wir sagen, dass Krieg nie ein Mittel der Auseinandersetzung sein kann, sondern dass alle Konflikte auf diplomatischem Wege gelöst werden müssen. Das bedeutet auch keine Waffenexporte, und das bedeutet auch Bundeswehr raus aus den Schulen. Die haben einfach nichts dort zu suchen.
Wunderbar.
Und noch einen Punkt dazu fügen. Es geht ja auch darum, dass die Bundeswehr jetzt in Krisenzeiten auch nach innen eingesetzt werden kann. Aber es ist nie eine wirkliche Definition erfolgt, wann gibt es so eine Krisenzeit. Und das ist ein Punkt, wo wir unbedingt ein ganz großes Augenmerk drauf richten müssen. Nicht, dass irgendwann dann die Bundeswehr beim politischen Streik eingesetzt wird oder
auch bei Demonstrationen.
Oder bei Demonstrationen, ja.
Genau. Das kommt alles noch, glaube ich.
Ja, da sollten wir präventiv vorher schon dagegen wirken.
Ja, ich bin auch dagegen.
Ja, es gibt noch mehrere Kernpunkte, die jetzt da gestern veröffentlicht worden sind. Ich nenne da einfach mal noch einen weiteren, und zwar die Vision für den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft. Ich denke, da gibt es auch einiges dazu zu sagen.
Ja, natürlich. Erstmal, du hast jetzt gerade sozial-ökologisch, da greife ich jetzt das Wort ökologisch mal auf. Das bedeutet, dass wir diesen Weg raus aus der Kernenergie in jedem Fall weitergehen und dass die Kosten dieses Ausstiegs nicht die Menschen, die im Prinzip gegen die Kernenergie sind, am Ende tragen müssen, sondern dass Sozialtarife her müssen, dass es keine Stromabschaltungen geben darf bei Privathaushalten, und dass diese unsäglichen Subventionen für Energiefresser, dass die wirklich zurückgenommen werden und eben dass sozialverträgliche Tarife eingeführt werden und dass aber dieses Raus aus der Kernenergie unumkehrbar ist.
Ja, danke dir. Vielleicht machen wir jetzt weiter. Wie könnte zum Beispiel nach der Vorstellung der Linken eine gerechte Wirtschaftspolitik und überhaupt eine gerechte Politik ablaufen?
Ja, also wir wissen ja, dass sich die großen Vermögen im oberen Teil, wenn man sich das jetzt von oben und unten vorstellt, sich im oberen Teil konzentrieren und im unteren Teil es eine ganz große Armut gibt auch. Und dass eine Verteilungsgerechtigkeit her muss, dass sich da was ändern muss. Und das versuchen wir dadurch zu erreichen, dass der Vermögenssteuersatz wieder angehoben wird. Und mit einer Millionärssteuer. Die Steuer, wie die genau aussehen wird, das ist ein Teil, der noch in der Diskussion ist, aber auf jeden Fall müssen alle Einkommen rangezogen werden. Es muss eine Finanztransaktionssteuer her und es müssen auch große Erben oder große Erbschaften müssen genauso zur Finanzierung rangezogen werden. Und ich finde da zum Beispiel die Kampagnen von einigen sehr Gutverdienern, sehr lobenswert, die darauf hinweisen, also die im Prinzip selbst die Erfahrung gemacht haben, dass einfach den Kommunen Geld fehlt. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und dass diese Leute sagen, wir sind bereit, mehr zu zahlen. Zum Beispiel, ich nenne jetzt mal aus dem Kunstbereich Heike Makatsch und Jan-Josef Liefers, die dazu aufgerufen haben. Und gerade wenn solche Promis dazu aufrufen, wir würden mehr zahlen, dann geht das manchmal auch in die Köpfe der Leute rein.
Ja, es gibt ja auch Bestrebungen von Großunternehmern, wenn ich mich recht erinnere, einer der Reeder aus Hamburg, die einer Gruppe vorstehen, die sagen, wir Reichen wollen mehr Steuer bezahlen, denn es ist eine Ungerechtigkeit, dass letztendlich die kleinen Einkommen prozentual zu ihrem Einkommen so stark herangezogen werden, um einen, um die Staatsaufgaben zu finanzieren. Ja. Und ich denke, die Partei Die Linke versucht da jetzt einen Weg zu beschreiten, dieses Angebot entsprechend auch anzunehmen.
Ja, ich finde das auch zum Beispiel falsch, wenn über das Parteiprogramm jetzt berichtet wird und das erste ist, Die Linke will den Reichen an den Kragen sozusagen. Nein, es geht ganz einfach darum, dass die Daseinsvorsorge gesichert werden muss. Und um diese Daseinsvorsorge zu sichern, braucht der Staat auch Einnahmen. Und dafür müssen alle Einkommen muss jeder im Prinzip so, wie er es zahlen kann, rangezogen werden. Und da ist das Modell, was wir aufgestellt haben, dieser Weg eigentlich sehr gangbar. Aber natürlich ist das noch in der Diskussion. Weil ich kann mich erinnern, als es sofort in der Zeitung stand, Linke fordert 100% Besteuerung, ja, was völliger Quatsch war, sondern es war ein Diskussionsbeitrag.
Ja gut, aber ich denke, das ist einfach auch in der Presse falsch wiedergegeben worden und falsch verstanden worden. Es ging um 100% Besteuerung oberhalb eines bestimmten Einkommens.
Ja, 40 mal mehr als das normale Einkommen.
Mit Empörung alleine ist es nicht getan. Es gibt viel zu tun und ich denke, zu den Ausführungen von vorhin hat die Eva Maria noch etwas zu sagen.
Ja, du sagst es, Gisela. Es geht darum, wir sprachen gerade über Steuern, wie man über Steuern endlich eine größere Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft herstellen kann. Und da steht zum Beispiel in unserem neuen Programm, also im Wahlprogramm drin, dass die Einkommenssteuer, der Spitzensteuersatz auf 53% angehoben werden sollte. Und die Vermögenssteuer, die soll ab 1 Million greifen, ab dem ersten Euro, der über 1 Million geht. Und wichtig wäre auch eine Kommunalwirtschaftssteuer einzuführen. Das sagte auch der Richard Pitterle, als er zu seiner Veranstaltung im November da war. Das bedeutet nämlich, dass nicht nur, dass zum Beispiel auch Ärzte und Rechtsanwälte, überhaupt alle Selbstständigen und Freiberufler in diese Steuer einbezogen werden. Und man muss sich auch anschauen, wie weit die Einkommensschere auseinandergeht. Zum Beispiel verdient der Bahnchef Grube 86 mal mehr als ein einfacher Zugbegleiter. Und damit kommen wir natürlich zu einem ganz wichtigen Punkt, der immer ein Herzensanliegen der Linken war, nämlich auf den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, der bei uns bei 10 Euro liegt. Ich meine, jetzt haben sich die anderen Parteien da irgendwo dran gehängt mit 8,50 Euro. Aber mit 8,50 Euro kann man sicherlich keine Existenz aufbauen, keine Familie ernähren. Das bedeutet weiterhin den Weg zum Sozialamt, um aufzustocken.
Und darf ich da geschwind einhaken? Also was du da jetzt gerade schilderst, das lässt sich ja auch weiterdenken, wenn wir an die drohende Altersarmut denken. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke an diese Äußerungen von der Frau von der Leyen, die davon sprach, dass jemand, der 35 Jahre lang 2.500 Euro netto verdient hat, ja, letztendlich eine Rente bekommt, die unterhalb der Grundsicherungsrente mit 688 Euro liegt. Mhm. Da kann man natürlich drüber nachdenken, ob diese 8,50 Euro, die jetzt teilweise verlangt werden von den anderen Parteien, ob das überhaupt ausreichend ist, diese Altersarmut zu verhindern.
Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deshalb haben wir ja auch diese Grundsicherung von 1050 Euro im Programm. Aber das reicht meiner Meinung nach und der Meinung anderer in unserer Partei nicht aus. Deshalb haben wir diese Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen. Und das bedingungslose Grundeinkommen wäre in diesem Fall eine Möglichkeit, Altersarmut, Armut von Hartz-Leuten, die jetzt unter Hartz IV fallen, Menschen, die andere Arbeitszeitmodelle leben wollen, denn es ist nicht mehr, denn diese früheren Arbeitsabläufe und diese früheren Arbeitsbiografien, die wird man sicherlich nicht mehr finden. Da fallen natürlich Freiberufler mit einem kleinen Einkommen und natürlich, was mir besonders beruflich am Herzen liegt, die Künstler auch drunter. Und es ist natürlich gut, dass in das Programm aufgenommen wurde, dass das bedingungslose Grundeinkommen in unserer Partei weiter diskutiert wird. Das ist mir auch ein großes Herzensanliegen. Und dass eine Enquete-Kommission geschaffen werden soll, die sich mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen auseinandersetzt. Das wird sicherlich ein Thema sein, was uns die nächsten Jahre weiter begleiten wird.
Danke, Eva. Also ich denke, jetzt sind wir schon fortgeschritten. Wir haben schon die Hälfte unserer Zeit vorbei. Ja. Wir sollten jetzt eigentlich von der Bundespolitik vielleicht etwas herunterbrechen auf die kommunalen Vorgänge. Was kann die Partei Die Linke innerhalb der Kommunen bewerkstelligen?
Vielleicht kann ich noch einen Punkt einbringen, um den Bogen zur Kommunalpolitik zu spannen, nämlich was in dem Parteiprogramm, was mir vielleicht noch oder was diskutiert werden muss, ist, dass ein weitgehender Begriff für Transparenz und eine umfassende Informationsfreiheit diskutiert wird, dass wir uns genau für diese Themen stark machen, weil wir haben zwar ein bundesweites Informationsfreiheitsgesetz. Thüringen hat jetzt gerade ein Informationsfreiheitsgesetz bekommen, was wir vielleicht nicht so, was nicht so sehr gut ist. Aber ein sehr vorbildliches hat Hamburg bekommen. Und in Hamburg hat sich auch eine Volksinitiative Transparenz schafft Vertrauen zusammengefunden und hat ein Gesetz auf die Reihe gebracht, das heute in der Republik einmalig ist. Im Südwesten ist da leider noch Fehlanzeige. Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern. Aber in Bayern liegt schon ein Entwurf vor. Und in Baden-Württemberg, da ist man da noch nicht ganz so weit. Ein IFG-Entwurf von Rot-Grün ist im Moment in der Arbeit. Und wir empfehlen und hoffen, dass Baden-Württemberg sich dabei im Laufe des Jahres wesentlich am Hamburger Vorzeigemodell orientiert. Und wir setzen uns verstärkt für Transparenz und Informationsfreiheit, Satzungen oder Ordnungen auf kommunaler Ebene ein, um jetzt den Bogen zur Kommunalpolitik zu spannen, denn da gibt es auch hier sicherlich einiges zu tun. Und dabei ist die LAG, Landesarbeitsgemeinschaft heißt das, Bürgerrechte und Demokratie, eine der treibenden Kräfte hier in Baden-Württemberg. Und da kann uns sicherlich der Uwe noch einiges dazu sagen.
Aber zuerst noch geschwind eine Zwischenfrage für die Zuhörer, die sich mit diesen Themen noch wenig beschäftigt haben. Was bedeutet das Informationsfreiheitsgesetz?
Das Informationsfreiheitsgesetz, das bedeutet, dass man auf Informationen und Daten von Behörden zurückgreifen kann, dass man ein Recht hat, diese Daten, an diese Daten zu kommen. Man kann Anträge stellen und diese Anträge müssen, wenn keine zwingenden Gründe vorliegen, müssen dem Bürger, also dem anfragenden Bürger, Zugang zu diesen Informationen beschafft werden.
Also es bezieht sich jetzt auf meinetwegen kommunale Beschlüsse oder Zahlenwerke.
Zum Beispiel, sagen wir mal ein ganz ganz einfaches Beispiel: Wenn man Probleme hat mit seiner Energierechnung, dann kann man zum Beispiel die Vergleichsdaten vom kommunalen Energieträger einfordern.
Okay.
Nur Beispiel. Okay. Das kann sich aber auch auf andere Dinge beziehen. Das bezieht sich auch auf Freiheit, darauf Informationen zu bekommen, von gewissen kommunalen Entscheidungen, die man gerne hätte. Also das ist ein sehr, sehr weit gefächerter Begriff. Und nur der informierte Bürger kann sich im Prinzip wirklich wehren gegen gewisse Dinge.
Mhm. Ja gut, dann gehen wir jetzt wirklich in Richtung Kommunalpolitik. Jetzt wäre es vielleicht interessant von Ihnen, Herr Peiker, zu hören, wie Sie überhaupt in die Ulmer Kommunalpolitik hineingekommen sind und welches dort Ihre Aufgaben sind.
Ja, also zur Kommunalpolitik kam ich über meine Parteizugehörigkeit zur Linken. Ich habe mich damals beworben, für die Linke für einen Gemeinderat zu kandidieren und wurde dann von den Mitgliedern eben auf den Platz 1 unserer Liste gewählt. Und als Platz 1 Kandidat hat man natürlich dann einen kleinen Vorteil, weil man in den Medien sich entsprechend darstellen kann und auf die Art und Weise ist es mir gelungen, das Vertrauen der Bürger zu gewinnen und ich wurde dann tatsächlich in den Gemeinderat gewählt. Ja. Zur Funktion des Gemeinderats. In der Gemeinde gestalten wir das unmittelbare Lebensumfeld der Bürger. Die oft im Vergleich zur großen Politik belächelte Kommunalpolitik ist also in ihrer Wirkung durchaus nicht zu unterschätzen, denn wir beschließen hier das, wie der Bürger in Ulm dann tatsächlich lebt und bestimmen die Lebensverhältnisse. Es geht los bei der Kinderbetreuung, stehen ausreichende Plätze zur Verfügung, geht weiter in der Schule, was haben wir für Schulangebote, da ist uns jetzt ja gelungen in Ulm Gemeinschaftsschulprojekte auf den Weg zu bringen, die wir als Linke sehr favorisieren in einer Gesellschaft, in der wir zunehmend Mitbürger mit Migrationshintergrund haben, die häufig Sprachschwierigkeiten haben. Ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man die Kinder in solchen Gemeinschaftsschulen möglichst lange beieinander hält und die nicht bereits nach der vierten Klasse auseinanderreißt, denn viele Kinder entwickeln sich dann eben erst später und so bekommt jedes Kind die Chance, zu einem vernünftigen Bildungsabschluss zu kommen. Geht dann über die Schule natürlich auch in die weiteren Lebensbereiche hinaus. Was haben wir für sonstige kommunale Angebote, wie zum Beispiel die Musikschule, auch die Bürgerversorgung mit den Energie- und sonstigen Leistungen, die eben im Bereich der allgemeinen Daseinsvorsorge erbracht werden. Und all diese Dinge werden eben im Gemeinderat beschlossen und umgesetzt.
Ja, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann denke ich mir, dass Sie eigentlich immer am Ohr der Menschen auch sein können müssen. Wie können sich Menschen an Sie wenden mit Ihren Anliegen?
Also ich denke, ich habe ein ganz großzügiges Angebot auf der Gemeinderatsseite, in dem die Kontaktdaten aller Stadträte veröffentlicht werden, steht's drin. Ich stehe nach Vereinbarung wirklich jederzeit für jeden Bürger in Ulm zur Verfügung. Ich kann, nachdem ich ja auch beruflich sehr viel unterwegs bin, jetzt nicht unbedingt eine feste Sprechstunde anbieten, aber wie gesagt, mein Angebot steht. Jeder, der ein Problem hat, darf sich an mich wenden. Es ist sogar meine Mobilfunknummer drin und ich bin da tatsächlich dann auch zu erreichen. Und dann werde ich mich des Problems annehmen und ihm einen Gesprächstermin oder ihr anbieten.
Sie sind im Moment der einzige Linke. ja. Gemeinderat. Wie kommen Sie mit der Situation klar? Zweitens, haben Sie die Hoffnung, dass sich die Situation in Ulm innerhalb einiger Zeit ändert, dass Sie Unterstützung bekommen?
Ja, ich hoffe das natürlich immer, denn als Einzelkämpfer im Gemeinderat hat man natürlich schon ein gewaltiges Problem, allein die Informationsflut zu bewältigen. Da geht unheimlich viel Zeit drauf, wenn man da auf dem Laufenden bleiben will und dann die gesamten Unterlagen durcharbeitet, was in den einzelnen Ausschüssen an Arbeit geleistet wird, dann ist das einfach ein enormer Aufwand, ein enormes Pensum. Und insofern würde ich mir nichts dringender wünschen, als dass ich da Verstärkung von Genossinnen oder Genossen im Ulmer Gemeinderat bekäme. Denn dann wären wir da zum einen sicherlich dazu in der Lage, wesentlich mehr zu leisten, und zum zweiten würde sich dann die Arbeit einfach auf mehrere Schultern auch verteilen. Nächstes Jahr ist Kommunalwahl in 2014, also ich gebe da die Hoffnung nicht auf, vielleicht schaffen wir es dann ja tatsächlich zu einem entsprechenden Wahlergebnis zu kommen, sodass wir da dann auch mehr leisten können. Ja. Und möchte heute schon um das Vertrauen der Ulmer Bürger werben, ja, denken Sie an die Linke, wir sind für Sie da.
Mich würde an der Stelle einfach mal interessieren, das hatte ich vorher auch kurz gefragt, wie viele Linke gibt es denn in Ulm, wie viele seid ihr?
Also unser Kreisverband hat aktuell 63 Mitglieder, also legen Sie mir jetzt nicht auf die genaue Zahl fest.
Nö, mache ich nicht.
Aber wir sind, also so viel ist sicher, etwas über 60 Mitglieder und ja, das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel, aber wir haben mehrere Genossinnen und Genossen, die sich da wirklich ganz intensiv auch einbringen in die Arbeit und insofern, denke ich, sind wir auch nicht ganz schlecht aufgestellt.
Gut, da gibt es ja, glaube ich, einige Initiativen, die in Ulm durchaus auch durch Anregung der Linken ins Leben gerufen wurden. Vielleicht gibt es dazu auch noch etwas zu sagen.
Mach
du mal deine, ich mach meine.
Die Initiativen, ja gut, ich meine, ich engagiere mich dann halt immer, wenn irgendwas in Ulm beschlossen zu werden droht, dass eigentlich nach meiner Auffassung, ich bin ja als Stadtrat dazu verpflichtet, nach meinem Gewissen das Beste für die Bürger Ulms zu wollen, dann da entsprechend tätig zu werden und das publik zu machen und dagegen zu kämpfen. Und in nächster Zeit wird ein ganz großes Thema zum Beispiel dann sein, die Wohnungssituation in Ulm. Wir haben ja da in jüngster Zeit durchaus unerfreuliche Entwicklung im Mietenbereich. In Ulm haben wir, kann man sagen, vielleicht eine Zweiklassengesellschaft, nämlich diejenigen, die in langjährigen Mietverhältnissen wohnen doch die meisten, glaube ich, nur zu einigermaßen annehmbaren Mietpreisen. Wehe aber denen, die jetzt eine Wohnung suchen oder da eine Veränderung brauchen. Bei Neuvermietungen wird gewaltig hingelangt. Man kann fast davon sprechen, dass in Ulm die Mietpreise explodieren. Und das ist jetzt der Punkt, der dieses Jahr bei uns mit Sicherheit ganz oben stehen wird, dass wir uns da in der Wohnungsdebatte, die ja fortgesetzt wird, einbringen und uns da dafür stark machen, dass ausreichend bezahlbarer Wohnraum in Ulm erhalten bleibt. Ja.
Vielleicht magst du da gleich anschließen, also, Eva.
Wir sollten auf jeden Fall, oder es ist wichtig, dass wir als Linke den Menschen zeigen, wir sind bei euch, wir sind vor Ort und wir sollten auch nicht darauf warten, dass die bei uns an die Tür klopfen und sagen, wir haben jetzt hier ein Problem, sondern zu den Menschen hingehen. Da möchte ich jetzt eben das Beispiel, also ein Beispiel ist Bürgerinitiative Türmle, wo man durchaus sicherlich diskutieren kann, aber dass man bei den Menschen war, gefragt hat, wo ist das Problem, wie baut sich eure Initiative auf, was sind da die wichtigsten Punkte, und da hat sich halt gezeigt, dass das wirklich mit dem sozialen Wohnen in Ulm, dass es da große Probleme gibt und dass auch sozialer Wohnraum vernichtet wurde, und es geht ja nicht nur um bezahlbare Wohnungen, das ist so ein Gummibegriff, sondern es geht um eben um Wohnungen, die eben die Grundsicherung betreffen, um Menschen, die zuschussberechtigt sind, die sonst nämlich aus der Stadt rausgedrängt werden und irgendwie ja dann im Umfeld landen, und das führt zu einer Ghettoisierung, und dagegen wenden wir uns. Da ist das zweite Anliegen, also die zweite Gruppe, in der ich sehr gerne arbeite, ist der Arbeitskreis Frauenarmut, der zum Frauenforum gehört und wo wir wirklich sehr gute Sacharbeit leisten. Da geht es zum einen darum, um eben, dass die Menschen, denen es nicht gut geht, die eben Grundsicherung beziehen, weiter in ihren Wohnungen bleiben, wieder die Entwicklung ist, frühzeitig schon zu schauen. Und dann der nächste Punkt ist eben, es gibt ja auch Frauen, die keine Wohnung haben, die wohnungslos sind, da zu schauen, dass Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, dass diese Menschen wieder eine Perspektive haben, wieder zurückgeführt werden ins Leben. Zum anderen, eine weitere Initiative, in der ich sehr gerne bin, ist die Kulturloge Ulm. Denn auch da geht es um Daseinsvorsorge. Kultur gehört mit zu, oder sollte auf jeden Fall mit zu den Grundbedürfnissen der Menschen gehören. Und dort werden Karten kostenlos an Menschen mit geringem Einkommen weitergegeben. Und ich bin sehr froh, dass es wirklich jetzt an alle Menschen mit geringem Einkommen ist, nämlich auch an Studenten, die ja auch über gewisse Zeit nicht sehr viel Einkommen haben. Und auf der anderen Seite eben auch die Menschen, die Grundsicherung beziehen, kleine Einkommen haben, Aufstocker, alleinerziehende Frauen mit Kindern, also diese gesamte breite Palette, dass die Möglichkeit haben, kostenlos ins Theater oder in eine Ausstellung gehen zu können. Und diese Kulturloge arbeitet nach dem Tafelprinzip. Und nun möchte ich dazu sagen, dass man auf keinen Fall sagen sollte, dass die Tafeln ein Teil der deutschen Kultur oder der Kultur in Deutschland werden sollten. Sie sind im Moment nötig. Sie sind nötig, weil es zu viele Menschen mit geringem Einkommen gibt. Aber wir sollten alles dran setzen, dass sie irgendwann nicht mehr nötig sind.
Yes, I care, hieß das Lied. Und das passt ja ganz gut zu dem, was du jetzt noch sagen wolltest, Eva.
Ja, also weil ich gerade über Initiativen und Aktivitäten gesprochen habe, wie die Partei sich kommunal aufstellen könnte. Also ich glaube, damit wir die Menschen besser erreichen, brauchen wir ein Stückchen weit mehr diese Kümmererpartei. Die Partei, die wirklich bei den Menschen ist, die zuhört. Und dabei finde ich, das Wort Partei ist natürlich gut. Das ist, eine Partei soll meinungsbildend sein. Aber dass man auf der einen Seite uns als Initiative sieht und auf der anderen Seite dann weiß, sozusagen im Hinterkopf hat, aha, sie gehört zur Linken oder er gehört zur Linken. Und nicht, dass wir uns nur mit Schlagworten da sind, sondern dass die Leute wissen, wofür stehen wir. Wir stehen dafür, dass die Mieten runtergehen. Wir stehen dafür, dass es ein Sozialticket gibt. Und auch mit den kleinsten Problemen können sie zu uns kommen. Das sollten wir rüberbringen, das sollten wir verankern. Und ich finde eben diesen Begriff Kümmererpartei ist ein sehr guter Begriff.
Wie kann man dich denn erreichen? Wir hatten vorher herausgefunden, wie man dich erreichen kann. Deine Handynummer steht sogar im Netz, man kann dich da jederzeit anrufen, ne?
Klar.
Ja. Magst du die mal sagen, die Nummer? Vielleicht hat nicht jeder Internet, der gerade zuhört.
Ja, natürlich, sage ich gern. Es ist die 0172 717 6344. Wenn jemand die Mobilfunkkosten scheut, ich bin häufig dann auch abends zu Hause zu erreichen, ja, beziehungsweise so häufig auch nicht, weil ich natürlich mit meinem Amt viel unterwegs bin, aber wenn er es trotzdem versuchen möchte, es geht auf jeden Fall mein Anrufbeantworter dran und dann werde ich zurückrufen. Das ist in Ulm, also 0731, die Rufnummer 22282, kann man sich fast so merken.
Die hast ja fast extra bestellt dafür. Und Eva, wie kann man dich erreichen?
Ja, also zum einen sage ich jetzt erstmal, wie man die Linke Ulm erreichen kann, nämlich über das Regionalbüro. Da ist die Telefonnummer Ulm 0731 398823 oder man kann mir eine E-Mail schreiben, das ist Eva Maria durchgeschrieben, ein Unterstrich, Glathe, GLATHE, @gmx.de. Und über Handy kann man mich auch gut erreichen. Das ist die 0151 400 62888. Ja, und das können wir ja vielleicht noch veröffentlichen dann. Also und mit jeder Frage kann man sich gerne an mich richten.
Wir haben auf unserer Website, da wo eure Sendung angepriesen wurde, auch den Link zu eurer Website gepostet. Da kann man euch, da steht ja auch alles nochmal drauf, ne?
Ja.
Und dann hattest du noch eine ganz interessante Frage.
Ja, was mich natürlich beschäftigt, diese ganzen Dinge, die jetzt so gesprochen wurden, die sprechen mich ja auch sehr an. Wie kann man sich erklären, dass in vielen der Medien, sei es jetzt Printmedien oder auch Fernsehsendungen, so empfinde ich etwas, die Linke regelmäßig etwas demontiert wird. Woran liegt es?
Ja, das kann man zum einen sagen, man hat ja manchmal auch Angst vor neuen Gedanken. Und wenn neue Gedanken in eine Gesellschaft reingetragen werden, dann erschrickt man erstmal und geht ein Stück weit auf Distanz. Und manchmal ist einfach auch dieses Einlassen sich auf neue Ideen gar nicht so gegeben. Man sollte sich das wirklich mal ruhig durchlesen, drüber nachdenken. Und dann kommt man vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Und zum anderen ist es natürlich hier, muss ich schon sagen, in den westlichen Bundesländern ist schon ein Stück weit, man muss sich erstmal damit anfreunden, dass die Linke jetzt wirklich eine Kraft ist, die, mit der man rechnen kann und die vor Ort auch da ist und dass es eben keine Sektierer sind, sondern dass die wirklich praktische Angebote zum Umbau der Gesellschaft machen und einen demokratischen Sozialismus aufbauen wollen. Und dass dieser Sozialismus nicht mit dem Sozialismus verwechselt werden darf, der bis 1989 in den östlichen Ländern Europas vorherrschte.
Gestern bei dieser Vorstellung des Entwurfs des Wahlprogramms habe ich ein Stichwort neue Solidarität gehört. Also ich denke, das müsste man bei Gelegenheit auch mal ein bisschen weiter ausführen, was darunter zu verstehen ist. Also angedeutet wurde es schon, aber ich denke, da kann man vielleicht auch noch mal drüber eine Sendung machen irgendwann. Es geht um den Blick für die Problemlagen, die unten vorhanden sind. Und da hat sich das ja vorhin auch bei euren Schilderungen schon gezeigt, dass ihr zu den Menschen hingeht, dass ihr euch anhört, wo der Schuh drückt und versucht, aus diesen Schilderungen dann eure Schlüsse zu ziehen, um da möglicherweise politisch aktiv zu werden. Und natürlich, wie du das vorhin schon genannt hast, bei dem Gesprächspassus über die Spreizung der Einkommen, über die Spreizung zwischen Arm und Reich, dass eben doch auch ein nötiger Biss nach oben entwickelt werden muss, um bestimmte Missstände in unserer Gesellschaft A anzukreiden und B möglicherweise auch zu verändern. Mhm. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, warum man sich so sachte herantastet an eine mögliche Begeisterung in den Medien für die Linkspartei. Mhm. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das siehst du, glaube ich, nicht falsch. Was wichtig ist, man kann auf der einen Seite sicherlich kritisieren, man kann nach oben auch beißen, man kann den politischen Gegner natürlich auch kritisieren, aber man muss auch Lösungsvorschläge haben. Man muss sagen, was man für eine Vision entwickelt. Wie stelle ich mir die Zukunft der Gesellschaft vor? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage.
Ja, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Sendung. Wir haben noch 1,5 Minuten Zeit und es wäre schön, wenn ihr vielleicht noch ein Schlusswort an unsere Hörer richtet, was ihr denen noch auf den Weg mitgeben wollt, so als Abschluss. Uwe?
Ja, also ich wollte gerade eben auf die neue Solidarität nochmal einsteigen. Das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, dass man einfach wieder solidarisches Verhalten einfordern, ganz einfach bei denen, die haben. Ich rede da immer ungern vom Umverteilen, sondern es hat sich durch die Agenda 2010 und die entsprechende Gesetzgebung eine Ungleichheit bei der Vermögens- und Einkommensentwicklung ergeben, die beispiellos ist. Diese muss wieder rückgängig gemacht werden. Ich spreche in dem Zusammenhang immer gerne von einer gerechten Besteuerung endlich wieder. Und auf die Art und Weise lässt sich die Solidarität zwischen Reich und Arm in Anführungszeichen wieder umsetzen. In diesem Sinne wollen wir bei der Linken wirken. Mehr soziale Gerechtigkeit auf Bundesebene, da werden die Rahmenbedingungen gesetzt und natürlich auch auf kommunaler Ebene, wo wir das dann vor Ort beim Bürger umsetzen.
Okay, dann danke ich euch, dass ihr da wart. Von dir noch ein schnelles 10 Sekunden Schlusswort.
Ja, ich freue mich auf viele gemeinsame Aktionen mit den Menschen hier in Ulm vor Ort und dass wir gemeinsam viele Themen angehen können. Wir haben die Kraft und wir machen das auch.
Danke, dass ihr da wart.
Wir danken für die Einladung.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.